Deutschlandfunk, Marktplatz.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Ob Brot, Kuchen, Kekse, Nudeln oder Pizza, fast immer ist Mehl die Grundlage beim Backen. Type 405 ist das im Haushalt gebräuchlichste Weizenmehl, sehr weiß und fein. Je höher die Typenzahl, desto mehr Schalenbestandteile, also Mineralstoffe des Getreidekorns, stecken im Mehl und desto grober ist es. Dinkel, Roggen, Hafer, Gerste, Emmer, Einkorn, Hirse, Mais und Reis, alle diese Getreide sind ebenfalls Ausgangsprodukte für Mehl. Aber auch sogenannte Pseudogetreide wie Buchweizen und Quinoa oder auch Nüsse und Mandeln. Und Hülsenfrüchte wie Erbsen oder Soja und Wurzeln oder Knollen, zum Beispiel Maniok und Kartoffeln, werden auch zu Mehl verarbeitet. Wie geht das? Welche Eigenschaften haben die unterschiedlichen Mehlsorten und wie nutzt man die beim Backen und Kochen? Welche Geschmacksvarianten gibt es? Wie steht es um den Gehalt an Vitaminen und Nährstoffen in Mehl? Braucht man Spezialmehle für Pizza und Spätzle? Wie lange kann man Mehl aufbewahren? Was kann Weizenmehl ersetzen? Verhalten sich Biomehl und Herkömmliches beim Verarbeiten unterschiedlich? Und welche Mehlbehandlungsmittel werden eingesetzt? Das alles wird uns heute beschäftigen. Mehl. Backen ist Typ- und Geschmackssache. Unser Thema heute im Marktplatz.
In dem Strudel befinden wir uns in der Bäckerbranche schon seit Jahrzehnten, dass einfach die Backmittelindustrie uns das Leben vermeintlich einfach macht, indem sie sagt, wenn du diesen Sack nimmst, da ist das Mehl schon drin und da sind noch andere tolle Dinge drin, da musst du eigentlich nicht mehr viel machen, außer auf den Knopf zu drücken, dass der Kneter läuft. Das ist der Grund, warum auch viele heute kein Vertrauen mehr zum Bäcker haben, ihr Brot selber backen, weil sie da eben wissen, was reinkommt. Und für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch im Zuge meiner Selbstständigkeit, dass ich eben das alles nicht mehr möchte. Ich möchte Brot backen, so wie mein Urgroßvater, wie mein Großvater oder wie mein Vater zu seiner Zeit noch, so wie es heute sein muss. Und das muss Charakter haben. Und da ist das Mehl auch eben ganz, ganz entscheidend, dass eben auch wenn jemand keine Ahnung hat, was ist jetzt Roggenvollkorn oder was ist Roggen und was ist Dinkel und was Weizen, dass man immer so ein bisschen rausschmeckt, in welche Richtung es sich dreht.
Ein Plädoyer fürs handwerkliche Backen von Max Kugel aus Bonn. Und bei mir im Kölner Studio sitzt auch ein Bäckermeister, der sich seinem Handwerk völlig verschrieben hat. Johannes Dackweiler aus Düsseldorf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Herr Dackweiler, Sie sind nicht nur Bäckermeister, sondern auch Brotsommelier. Was ist das?
Genau, also Brotsommelier ist letztendlich eine Fortbildung, die man ablegen kann in Weilenheim. Die geht über anderthalb Jahre und letztendlich werden dort die Sinne geschult, das Wissen über Brot vertieft, über die Historie. Und letztendlich ist unsere Aufgabe eben, die Stimme für gutes Brot in Deutschland zu erheben.
Unser tägliches Brot. Mehr als 3000 Brotsorten gibt es in Deutschland. Das ist Weltrekord und von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Mit Mehl geht es immer los. Was, Herr Dackweiler, sind Ihre Anforderungen an dieses Grundprodukt?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also letztendlich arbeiten wir eben sehr eng mit unserem Bauern vor Ort zusammen aus Mettmann, von dem wir das Getreide beziehen und bei uns in der Backstube selber vermahlen. Und dadurch sind wir natürlich immer den Witterungsbedingungen eben sehr ausgesetzt, weil wir eben immer auch eine unterschiedliche Qualität bekommen. Das heißt, ich als Bäckermeister muss mich den Gegebenheiten anpassen. Ist aber schon eine sehr spezielle Situation. Normalerweise ist das so, dass das Mehl, was man von einer Mühle bekommt, schon so eingestellt ist, dass man immer ein ähnliches Backergebnis rausbekommt. Das heißt, generell kann man sagen, sind die Vorgaben, die die Backindustrie oder die auch die Handwerksbäcker eben an die Mühlen haben, eben ganz klar. In meinem Fall ist es eben so, dass für mich die Regionalität eben so wichtig ist, dass ich mit einem Bauern eng zusammenarbeite, dass wir uns eben wirklich entschieden haben, okay, und wir stellen uns eben auf die Getreidequalität ein und wir haben eben auch dank eines sehr, sehr tollen Teams bei uns in der Backstube und im Verkauf eben auch die Möglichkeit, auf der einen Seite auf die Qualitätsschwankungen eben dann im Prozess einzugehen und auf der anderen Seite habe ich eben auch die Verkäuferinnen, die dann eben den Kunden das erklären können, okay, wir haben jetzt eben gerade ein bisschen andere Qualität, weil wir einfach mit der neuen Ernte arbeiten und eben dann jetzt auch mal eine Schwankung drin haben. Und letztendlich ist diese Schwankung, die der Kunde ja auch mitbekommt, dann eher ein Qualitätsmerkmal wie ein negativer Punkt.
Aus Rechtmehring in Oberbayern ist uns Monika Drax zugeschaltet. Sie ist Müllerin, liefert also eine Reihe von Bäckereien, wenn auch nicht Herrn Dackweiler, die Rohstoffe für Brot, Brötchen, Kekse und Kuchen. Guten Morgen, Frau Drax. Frau Drax hört uns gerade nicht. Dann begrüße ich zunächst mal Dagmar von Kramm. Sie sitzt in einem SWR-Studio in Freiburg, ist Ökotrophologin, kennt sich also mit dem Aufbau und der Zusammensetzung von Lebensmitteln aus. Guten Morgen, Frau von Kramm.
Guten Morgen.
Welche Nährstoffe und Vitamine stecken im Mehl?
Also an Nährstoffen, man muss ja sagen, Mehl, in dem ursprünglichen Korn steckt ja die Kraft für eine neue Pflanze. Entsprechend sind die Grundbausteine vor allem Kohlenhydrate, aber eben auch Eiweiß und Fett. Und zwar pflanzliches Fett, in der Regel mehrfach ungesättigt, also gesundes Fett. Dann sind natürlich die Mineralstoffe da und Sie haben eben schon die Mehltype angesprochen. Je höher die Type, desto mehr Mineralstoffe, denn das ist das, was die Type eigentlich bezeichnet. Da hat man Mehl in so eine Kalorimeterbombe geschlossen, verascht und die Asche, die hat man dann gemessen. Und das ist letzten Endes der Mineralstoffgehalt. Und das ist natürlich zum Beispiel Magnesium, es ist Calcium, aber in kleinen Mengen natürlich, es ist Eisen. Das ist vor allen Dingen in verschiedenen Vollkornmehlen reichlich enthalten. Es sind aber von den Vitaminen vor allen Dingen die B-Vitamine, die enthalten sind. B1 ist als erstes zu nennen, aber auch die übrigen. Also eigentlich ist Getreide so ein Allrounder.
Was spricht denn für Weißmehlprodukte und was für solche aus Vollkorn, Frau von Kramm?
Naja, für Weißmehlprodukte aus ernährungsphysiologischer Sicht spricht nichts für Weißmehlprodukte. Aus Gewohnheitssicht sehr viel, weil das sind wir gewöhnt, und aus Genusssicht würde ich sagen, auch manchmal. Also es gibt Dinge, also jetzt die Weihnachtskekse, die ich nach den Rezepten meiner siebenbürgischen Mutter backe, die mache ich immer noch mit zumindest 550er Mehl. Es schmeckt einfach anders. Oder wenn wir jetzt so ein Baguette haben und so was Knuspriges, Fluffiges, Lockeres vorstellen, dann ist es halt doch oft ein helleres Mehl. Aber es muss nicht ganz weiß sein. Ich würde einfach jedem raten, zu Hause 1050er Mehl zu nehmen für alle Rezepte, die sonst mit Weißmehl gehen. Das werden auch Kinder akzeptieren. Das verhält sich ähnlich, ein bisschen anders. Denn je vollkörniger ein Mehl, desto schwerer ist es und desto anders verhält es sich natürlich auch, wenn ich es in der Küche verarbeite.
Darauf kommen wir im Verlauf der Sendung sicher noch mal zu sprechen. Ich möchte jetzt gerne noch Monika Drax mit einbeziehen. Guten Morgen, Frau Drax.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Müllerin, liefern also einer Reihe von Bäckereien die Rohstoffe für alles, was dort gebacken wird. Welche Getreidesorten kommen bei Ihnen denn in die Mühle?
Also wir sind sehr vielfältig aufgestellt. Ich denke, wir haben insgesamt 10 verschiedene Getreidesorten, die wir verarbeiten, und alles regional. Und wir haben da wirklich kunterbunt, natürlich von den klassischen Sorten wie Weizen, Roggen, Dinkel, natürlich besondere Sorten auch wie Champagnerroggen, Rotkornweizen, Einkorn, Emma und dann zum Beispiel auch Gelbmehlweizen. Uns ist es halt einfach ein Anliegen, einfach diese alten Sorten zu erhalten. Und was natürlich da auch die Besonderheit ist, jedes Korn schmeckt einfach anders, und wie auch der Herr Dackweil auch bestätigen kann, man kann so tolle Sachen aus den verschiedenen Getreidesorten backen. Und ja, uns ist es eben, wie gesagt, ein Anliegen, diese Sorten zu erhalten und auch eben diesen Genuss den Leuten einfach zu ermöglichen.
Welche Qualitätsansprüche muss denn Getreide erfüllen, damit Sie damit arbeiten können?
Also für uns ist erstmal, sage ich mal, die Sortenauswahl generell wichtig. Also wir empfehlen unseren Landwirten, die und die Sorten anzubauen, die natürlich, sage ich mal, auch so ein bisschen klimatisch auf unsere Region, also wir sind so im Voralpenbereich, abgestimmt sind. Und genau, wir arbeiten da sehr eng mit unseren Landwirten einfach zusammen, schon über Jahrzehnte. Und sagen wir, wie gesagt, für uns ist die Sortenauswahl sehr wichtig. Das ist schon mal so ein Garant dafür, dass man einfach gutes Mehl bekommt. Aber natürlich die Witterungssache, die haben wir natürlich nicht so im Griff. So wie heuer hat es wahnsinnig viel geregnet. Letztes Jahr war es einfach zu trocken. Und da müssen wir uns halt dementsprechend irgendwie auch dann darauf einstellen, dass wir sagen, das Getreide kommt dann an der Ernte so und so. Die Qualitäten werden auch immer ganz unterschiedlich. Aber letztendlich, ich sag mal, Wir untersuchen ja dann auch alles an der Ernte und da gibt es natürlich dann einfach wie so ein Auswahlverfahren, wenn gewisse Werte nicht passen, also das heißt zu wenig Protein, wenn die Enzymaktivität nicht passt, weil es kann natürlich auch durch den vielen Regen sein, dass auch Getreide mal auswächst. Das kann man dann leider einfach nicht mehr verpacken, weil dann die Teige auseinanderlaufen. Und klar, natürlich muss auch die Feuchtigkeit passen, damit wir das Getreide gut einlagern können bei uns. Und ja, da kommt so eine Vielzahl an Parametern dazu, wo ich sage, an der Ernte sind wir immer alle ganz nervös, es ist wie so ein Lotteriespiel und jeder hofft dann hoffentlich an der Ernte gutes Wetter und wir kriegen das einigermaßen wieder über die Bühne. Und man muss natürlich schon sagen, so dieser Klimawandel kann man schon beobachten, dass einfach so die letzten 5, 6 Jahre schon die Ernten schon sehr anstrengend geworden sind. Das war alles viel einfacher und wir haben so viel Wetterkapriolen. Also das wird schon auf Dauer echt mal nochmal eine Herausforderung.
Mhm. Auswachsen haben Sie eben erwähnt. Was heißt das genau? Sie haben gesagt, der Teig läuft irgendwie auseinander.
Es ist dann folgendermaßen, wenn es natürlich, sage ich mal, wenn das Getreide schon reif ist, ist natürlich, sage ich mal, noch in der Erde am Halm. Das ist ja, sage ich mal, ein Naturprozess. Also ich sage jetzt mal, wenn das Getreide reif ist, wenn man sagen kann, okay, es ist reif, es ist trocken, dann kann es einfach mit einem Mähdrescher geerntet werden, kann anschließend gleich in die Mühle gefahren werden. Und wenn es natürlich, sage ich mal, genau zum Erntezeitpunkt einfach regnet, sei es eine Woche länger regnet und das Getreide ist eigentlich schon reif, fängt natürlich dann durch diese Feuchtigkeit das Getreide zum Keimen an. Das ist eigentlich wie, wenn ich sage, ich lege ein Korn in die Erde und möchte es einfach wieder ansehen. So ein Prozess funktioniert, sage ich mal, das ist dann so, dass einfach das Getreide im Halm dementsprechend, weil er von Natur aus, sage ich mal, das schon so abgespeichert ist, eine gewisse Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit und schon fängt der Keimling an, einfach den Mehlkern, der ja eigentlich als Nahrung dient zum Wachstum, dann fängt der Keimling an, eben diesen Mehlkörper einfach abzubauen, sendet Enzyme los und diese Enzyme bauen halt dementsprechend den Mehlkern einfach ab. Es ist generell natürlich jetzt wäre es ja die Nahrung für einen Keimling, aber im Endeffekt ist für uns natürlich nicht gut, weil natürlich durch den enzymatischen Prozess, sage ich mal, einfach wirklich dann das Innere vom Korn einfach für uns zerstört ist. Und man kann halt leider dann einfach nicht mehr mit dem Mehl einfach dann backen. Mhm. Aber wir analysieren natürlich da alles, wenn Ernte ist. Das nennt man dann Fallzahl, diese Untersuchung. Und da wird natürlich alles untersucht, dass das ja nicht vorkommt, hier so ein Mehl irgendwo oder so ein Getreide einfach zu bekommen dann. Aber wie gesagt, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das Getreide eher vom Feld zu holen. Da muss natürlich aufwendig getrocknet werden. Aber so versuchen wir natürlich, dass es einfach von Natur aus einfach trocken ist und wir das einfach ohne Probleme dann einlagern können. Aber das ist schon, sag ich mal, gibt gewisse Sorten, so wie Roggen, der wächst natürlich schneller aus, der keimt schneller an. Aber irgendwie kriegen wir es immer mal noch hin. Aber ich kann mich mal so zu meiner Lehrzeit als Müllerin schon mal erinnern, da war schon wirklich mal ein Jahr, da hat es nur geregnet und da ist der ganze Roggen ausgewachsen und da muss man halt dann einfach überregional einfach zukaufen. Das war dann schon sehr, sehr bitter. Aber das war uns, sage ich mal, eine Lehre, hier einfach auf Sorten zu setzen, die nicht so schnell auswachsen, dass man auch irgendwie den Bauern drauf anhält, bitte schneller vom Feld. Und das hat sich dann mittlerweile jetzt, sage ich mal, so ganz gut eingespielt, dass man hier an der Ernte einfach wirklich noch viel, viel schneller einfach reagieren muss.
Herr Dagweiler, Sie haben ja eine Brotauswahl aus Ihrer Bäckerei und ein bisschen auch von der Konkurrenz mitgebracht. Wenn Sie das mal ein bisschen vorstellen. 2 große Brote sind da. Sie haben, glaube ich, auch ein Messer dabei. Beschreiben Sie doch mal, was Sie mitgebracht haben und schneiden vielleicht auch mal auf, damit zumindest wir hier sehen, wie es innen aussieht.
Ja, also ich habe hier eine Auswahl mitgebracht, wie Sie schon geschildert haben. Auf der einen Seite habe ich unser Roggenvollkornbrot dabei. Das ist unser Hausbrot sozusagen. Wir verarbeiten hier wirklich das Roggenvollkornmehl, was wir selber bei uns in der Backstube herstellen, und das Dinkelvollkornmehl haben einen Natursauerteig, den wir seit über 45 Jahren bei uns in der Backstube hegen und pflegen. Und das ist sozusagen die Challenge, dieses Brot eben jeden Tag schön hinzubekommen. Weil eben wirklich nur Sauerteig, das Roggenmehl, das Dinkelmehl, Salz und Wasser drin ist und sonst nichts. Und dieses Brot verzeiht keinen Fehler. Also jeden Moment, den der Bäcker, den wir als Bäcker da eben verpassen, sieht man dann auch am Endprodukt tatsächlich. Dann habe ich weiter mitgebracht ein Dinkelvollkornbrot, einfach mal, dass man auch so den Unterschied der Konsistenz sieht und von der Elastizität. Dann habe ich mitgebracht eine Seele. Ich habe im süddeutschen Raum gelernt und da sind die Seelen, also im Schwäbischen, da sind die Seelen ein ganz gängiges Produkt. Das ist ein längliches Gebäck, was aus einem sehr feuchten Teig gemacht wird, was mit feuchten Händen dann sozusagen vom Tisch so runtergezogen wird und aufs Backblech gelegt wird. Dadurch ist auch wirklich jede Seele eben individuell vom Aussehen her, wird dann klassisch mit Kümmel und Salz bestreut. Und dann habe ich tatsächlich eben noch ein Schnittbrötchen mitgebracht und ein Mehrkornbrötchen, einmal aus meiner Bäckerei und einmal von einem Mitbewerber. Das Spannende daran ist, das können Sie jetzt leider nicht sehen, dass die Gewichtseinwaage jeweils dieselbe ist, aber eben einmal das Brötchen von mir ist immer verhältnismäßig ungefähr so ein Viertel kleiner wie vom Mitbewerber. Und was ich daran eben gut zeigen kann, ne, wenn das Mehl nicht gedopt ist, dann bekommt man halt auch nicht dieses Volumen. Ne? Und das ist eben genau das, was uns eben auch ausmacht, dass wir eben wirklich natürlich arbeiten. Das heißt, wir haben keine Mehlbehandlungsmittel, wir haben wirklich, wie es vom Feld kommt. Und dadurch sind durch die Natur einfach auch Grenzen gesetzt.
Sie haben ja jetzt von dunkel nach hell beschrieben. Das erste Brot, das Vollkornbrot, sieht sehr dunkel aus. Das nächste ist etwas heller und in der Mitte so aufgerissen. Und ja, jetzt fangen Sie an reinzuschneiden. Da können wir mal gucken, wie das aussieht, wenn Sie eine Scheibe abgeschnitten haben beim dunklen Brot. Immer noch dunkel. Und
immer
sieht man
noch
Körner?
Nein. Also das Schöne ist, ich gebe Ihnen mal eine Scheibe rüber.
Danke.
Also das Schöne ist, wir arbeiten mit einer sogenannten Zentrofanmühle. Das heißt, das ist eine sehr spezielle Mühle, da wird mit dem Luftstrom gemahlen. Also letztendlich wirbelt der Ventilator die Körner am Mahlstein entlang. Dadurch hat man einen sehr geringen Mahlertrag in der Stunde. Also wir mahlen maximal 20 Kilo. Aber dafür bekommt man ein sehr, sehr feines Mehl. Das heißt, Sie sehen jetzt hier in den Vollkornbroten definitiv keine Stippen, nichts mehr, weil das eben sehr fein vermahlen ist. Ne, aber das ist eben auch genau das Geheimnis unserer Qualität, diese Feinheit des Mehles. Dadurch haben wir einfach eine sehr große Oberfläche. Der Teig kann mehr Wasser aufnehmen, kann dieses Wasser auch länger halten. Dadurch hat man einfach eine lange Frischhaltung im Brot. Und wir bekommen einfach nochmal ein ganz andere Haptik in unsere Brote hinein.
Es hat sehr feine Poren und duftet so nach Vollkornmehl eben, nach Vollkornbrot.
Nach Vollkornbrot und eben auch gerade nach diesem Sauerteig. Ne? Also das finde ich jetzt ganz, jetzt hier beim Dinkelbrot, das hört man schon.
Das hört sich sehr knusprig an.
Das ist schon genau, ich nenne das immer der Gesang des Brotes, wenn das dann so schön knackt. Gerade beim Dinkel haben wir eben auch einen höheren Stärkeanteil. Dadurch habe ich auch eine kräftigere gebackene Kruste, die dann auch schöner knackt beim Schneiden wie beim Roggenbrot. Da sieht man jetzt auch hier schon, dass es viel, viel fluffiger, viel also von der Porung her viel wattiger, nicht so dicht wie beim Roggenbrot. Ist aber vom Geschmack her einfach was ganz anderes, ne? Weil wir da jetzt auch nicht mit so einem kräftigen Sauerteig arbeiten. Gerade beim Roggenbrot setzt man gerne Sauerteig ein, weil, wie die Frau Trax gerade ja schon geschildert hat, hat man beim Roggen eben gerne eine höhere Enzymaktivität. Und gerade mit dem Sauerteig kann ich dann diese Enzyme auch so ein bisschen im Schach halten. Und drum hat man früher gesagt, war Roggenbrot ohne Sauerteig überhaupt nicht backfähig. Inzwischen ist es so, dass die Enzymaktivität so weit runtergezüchtet wurde, dass man Roggen durchaus auch ohne Sauerteig backen könnte, es aber überhaupt keinen Sinn macht, weil eben gerade der Sauerteig auf der einen Seite die Frischhaltung bringt und auf der anderen Seite eben auch das gute Aroma.
Das ist jetzt viel weicher hier von der Konsistenz her, diese Brotscheibe, die Sie mir gegeben haben. Und ich denke mal, Ihre Seele, die ist dann noch heller und wattiger vielleicht.
Genau. Also die Seele, das ist dafür hatte ich mich jetzt entschieden, das mitzubringen, weil das jetzt nochmal so was ganz anderes ist. Durch diese ganz weiche Teigführung, die wir da haben, bekommt man eine ganz offenporige, grobe Poren, wo auch immer wieder dicke Löcher drin sind.
Ja, sieht ganz anders aus.
Die man dann wunderbar mit Butter oder Nutella füllen oder Nussaufstrich füllen kann.
Käse geht auch.
Käse geht wunderbar oder Frischkäse oder die man wirklich ganz toll auch als Snack sich füllen kann und die wirklich ein wunderbares Aroma hat. Also, aber genau diese Range wollte ich Ihnen immer zeigen, von diesem kompakten, kräftigen, dichten Roggenvollkornbrot über das etwas wattigere, weichere Dinkelvollkornbrot und dann eben die Seele als ganz krasses Gegenbeispiel.
Und die Kruste ist in jedem Fall fest und knusprig, zumindest so wenn es frisch ist. Ne?
Genau, genau. Also das ist natürlich auch ein Prozess, der völlig normal ist, dass Backwaren mit der Zeit dann eben auch die Knusprigkeit eben wieder verlieren, wenn sie aus dem Ofen kommen. Das lässt sich nicht verhindern.
Herr Dackweiler, Sie haben die Brötchen, das aus Ihrer Bäckerei und das von der Konkurrenz aufgeschnitten.
Ganz genau.
Das kleinere liegt vorne, das sehe ich jetzt.
Genau, ich gebe Ihnen einfach jeweils mal den oberen Teil. Dass
den habe ich sowieso am liebsten.
Ja, sehr gut, da habe ich ja schon alles richtig gemacht. Also das Spannende daran ist jetzt, dass Sie im Prinzip vom Gewicht her genau dasselbe in der Hand haben, aber eben einmal ist es ein bisschen größer und einmal eben ein bisschen kleiner. Ja, und letztendlich ist das eben genau der Spagat, in dem wir in der Bäckerei stehen. Entschuldigung. Dass wir eben über die natürlichen Prozesse versuchen, eben die Kundenerwartungen zu erreichen. Und letztendlich kann man natürlich durch Zugabe von Enzymen, von Ascorbinsäure, von Klebern eben auch ein größeres Volumen erzielen, wobei aber das Gewicht dasselbe bleibt. Das heißt, letztendlich verkaufe ich einfach mehr Luft.
Was macht denn das größere Volumen mit dem Geschmack?
Letztendlich haben Sie ja dann einfach mehr Luft drinne, auf der Sie rumbeißen. Also letztendlich muss das nicht negativ sein, aber wenn Sie jetzt da keinen langen Gärprozess hinter haben, dann haben Sie einfach mehr Luft in Ihren Backwaren.
Wie ist denn die Vorgeschichte des luftigen Brötchens von Ihrer Konkurrenz und die des kleineren Brötchens von Ihnen, was jetzt so die Teigreifung zum Beispiel betrifft?
Ja, also von meinem Mitbewerber kann ich das schwer beurteilen. Zu meinem Brötchen kann ich Ihnen sagen, dass wir auf jeden Fall Vorteige einsetzen, dass wir einen Weizensauerteig dafür machen, dass wir eine lange Teigfermentation machen, um eben auf der einen Seite eben viel Geschmack in das Brötchen reinzubekommen, aber eben auch um die Bekömmlichkeit zu erhöhen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich, dass unsere Produkte eben auch eine lange Fermentation haben, eine lange Teigreifung, weil gerade über die Teigreifung eben auch Stoffe, die Allergien verursachen können, sogenannte Food Maps, abgebaut werden. Und darum ist es eben für mich ganz wesentlich, dass die Produkte, die aus unserer Bäckerei kommen, eben auch eine lange Fermentation hinter sich haben.
Frau von Kramm, dazu können Sie vermutlich auch was sagen.
Also erstens wollte ich kurz fragen, sind die Brötchen, Ihre Brötchen, eigentlich Vollkornbrötchen? Weil es ist ja wahnsinnig schwierig, Vollkornbrötchen zu kriegen, wenn ich das möchte.
Vielen Dank für diese Frage. Die Schnittbrötchen, die wir gerade betrachtet haben, das sind tatsächlich helle Brötchen. Die machen aber allerdings von unserem Sortiment nicht mal zwischen 2-3% aus. Letztendlich, was uns tatsächlich ausmacht, ist, dass wir Vollkornprodukte verarbeiten und das uns auch auf die Fahne gesetzt haben, dass Vollkorn eben lecker sein muss. Und von daher sind die meisten Brötchen, die wir haben, tatsächlich Vollkornbrötchen.
Okay, aber eben normalerweise ganz schwierig. Jetzt zu dieser Verträglichkeit bei den Foodmaps musste ich so ein bisschen lächeln, weil ich ja ein Darmbuch geschrieben habe und Foodmaps sind ja eigentlich für den Darm, für den Reizdarm schlecht, aber insgesamt für das Mikrobiom sind die eigentlich ganz gut, weil die dienen ja unserem Mikrobiota als Nahrung. Was ich bei der Fermentation toll finde, ist, dass die Phytine ein bisschen zurückgehen und abgebaut werden und die Phytinsäure, ja, die wird ja auch dem Getreide so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, weil die hemmt die Aufnahme von Mineralstoffen. Aber eben durch die Fermentation wird das eben abgebaut. Und das ist sehr positiv. Also je länger so eine Teigführung ist, desto bekömmlicher ist letzten Endes ein Brot.
Und da sind Sie sich dann einig.
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle Stefan Bauer mit einbeziehen, der uns in Weimar hört. Guten Morgen, Herr Bauer.
Ja, guten Morgen nach Köln und alle Beteiligten. Stefan Bauer aus Weimar. Mit großem Interesse höre ich Ihre Sendung zu und war eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt, aber jetzt muss ich doch mal intensiv zuhören. Kurzer Abriss, ich versorge meine Familie seit gut 2 Jahren mit verschiedenen Mehlprodukten, unter anderem auch Brot, habe mit Sauerteig lange experimentiert und weil die Kinder das nicht gerne mögen, bin ich dann umgeschwankt auf den Bereich mit hefegeführten Teigen, mit langen Teigführungen, also bis zu 2 Tagen und experimentiere dort dort in der Regel mit Dinkel Weizen 405, 550 oder 1050 und habe zwei Fragen. Einmal an den Herrn Dackweiler, das Thema einerseits Eiweißgehalt vom Mehl, also sprich 405er Mehl, ca. 10 Gramm Eiweißgehalt und gegenüber zu stellen, das Manitoba-Mehl zum Beispiel, was bei uns ja nicht in den Discountern oder auch nicht in den Märkten ohne weiteres zu bekommen ist, mit 14 Gramm Mehl. Da wäre meine spezielle Frage einmal an Sie. Stimmt es, dass ein höherer Eiweißgehalt die Backtriebkraft des Mehles beeinflusst und das positiv? Und dann die gleiche Frage auch an die Müllerin, die im Gespräch mitsitzt. Warum sind diese Mehlsorten wie Tibo 00 oder Manitoba-Mehle bei uns in Deutschland so schwer zu bekommen? Ich war jetzt in Dänemark, gehe dort in den Supermarkt und werde fast von Mehlsorten erschlagen. Also wir haben zwar 3000 Brotsorten, aber die Mehlsorten, die sind doch dann sehr eingeschränkt. Die müssen dann schon sehr speziell in den Fachhandel gehen. Das wären meine beiden Fragen erstmal.
Bleiben wir mal bei der Reihenfolge Ihrer Fragen. Die Eiweißgeschichte für Herrn Dackweiler.
Ja, Herr Bauer, vielen Dank für diese Frage. Die ist in der Tat sehr spannend. Und an dieser Frage kann man auch so ein bisschen Missverständnisse in der Branche sozusagen aufzeigen. Letztendlich ist natürlich der Eiweißgehalt schon ausschlaggebend, aber auf gar keinen Fall alleine. Und wenn ich jetzt anfangen würde, den Eiweißgehalt eines Dinkelmehles, eines Weizenmehles und eines Emmermehles zu vergleichen, dann hätte ich zum Beispiel beim Emmermehl einen viel höheren Eiweißgehalt, aber der verhält sich halt komplett anders, ne? Und der Teig wird deswegen nicht stabiler. Also das heißt, das ist immer spezifisch auf das Mehl zu betrachten. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, wie ist auch meine Teigverarbeitung? Ne, was für eine Teigführung habe ich? Tue ich den Teig dann kühl und lange führen? Tue ich den Teig immer wieder zusammenschlagen, falten, ja, dehnen? So, das sind ganz viele Eckpunkte, die man da beachten muss an der Stelle. Aus der Praxis kann ich sagen, dass generell eigentlich immer eher das Getreide zu Weizen, zu Kleber stark ist, mit der Folge, dass die Teige gekühlt werden müssen, weil sie so intensiv geknetet werden müssen. Das heißt, die Bäckereien haben Eismaschinen, um Eis zu erzeugen, was natürlich von der Energie auch wieder so subobjektiv ist, so, um dann eben die Teige intensiv kneten zu können, dass die nicht zu warm werden.
Ich stimme Ihnen völlig zu.
Ja, sind Sie fertig? Ich möchte die Frage dann auch an Frau Drax weitergeben. Das Stichwort Manitoba-Mehl.
Ich hätte noch kurz dazu, ja? zu dem, was Herr Dackweiler gesagt hat. Ich gebe Ihnen da recht. Für mich ist ja ich bin vom Beruf kein Bäcker, aber bin Ingenieur. Und sobald Sie ändern ein Parameter in der Teigführung, in der Zuführung, im Einschießen, in der Temperatur und schon haben Sie ein ganz anderes Endprodukt. Das ist halt ein wichtiger Parameter und das ist auch die hohe Kunst, wo ich sage, ich bewundere immer die Bäcker, die immer ein stabiles Produkt liefern können, weil sie ändern nur einen Parameter, egal was es ist, und schon haben Sie ein ganz anderes Endprodukt.
Da haben Sie recht.
Frau Drax, der zweite Teil der Frage richtete sich ja an Sie und da gab es auch das Stichwort Manitoba-Mehl.
Genau, zum Beispiel.
Genau. Nee, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist nämlich folgendermaßen, klar, natürlich Manitoba-Mehl, das ist ja auch aus diesem Manitoba-Weizen. Und man muss natürlich sagen, das ist eine Weizensorte, die mag es halt einfach warm und braucht jetzt, sage ich mal, einfach einen gewissen Boden und dementsprechend auch sehr viel Sonneneinstrahlung. Das ist natürlich so, dass man jetzt sagen kann, so in Süddeutschland haben wir natürlich jetzt vielleicht nicht so viel Sonne, wie vielleicht oft hier in Kanada, wo es angebaut wird, oder im Süden von Italien. Aber wir, sage ich mal, wir sind auf jeden Fall dran oder beziehungsweise eigentlich schon seit 5 Jahren, dass wir uns mehr diesem Thema einfach mit backstarken Mehlen einfach widmen. Weil wir haben natürlich, sage ich mal, von der Kundschaft sehr, sehr viele Bäckereien, die einfach wirklich backstarke Mehle brauchen, um eben auch, sage ich mal, für diese langen Teigführungen braucht man einfach eine gewisse Qualität. Und das geht halt einfach, sage ich mal, einfach nicht mit schwachen Sorten.
Was heißt backstark genau?
Genau, also es ist so, es gibt ja, sage ich mal, so klassifizierte Weizensorten beispielsweise und die werden ja dementsprechend nach Sortenzucht einfach klassifiziert, wie wie ist denn, sage ich mal, so ein Weizen? Ist er backstark? Wie sind die Eigenschaften? Da gibt es, sage ich mal, so das Bundessortenamt. Wir haben ja hier in Deutschland auch wirklich eine ganz gute Getreidezüchtung. Und da werden dementsprechend einfach Weizensorten klassifiziert. Also es gibt praktisch die E-Sorten, also sprich Elite, dann A, das sind so die normalen Backweizen. Dann gibt es B, das sind jetzt, sage ich mal, eher so die schlechteren oder die auch für den Futterbereich verwendet werden. Und dann gibt es C-Weizensorten, die aber hauptsächlich dann eher für den Keksbereich eingesetzt werden. Also das, sage ich mal, solche Sorten kommen ja bei uns schon mal gleich gar nicht in die Mühle. Und durch das, dass wir zum Beispiel bei unseren Mehlen überhaupt keine Mehlbehandlungsmittel oder wir setzen gar nichts ein. Und da ist es einfach so, dass einfach der Anspruch an der Qualität vom Grundweizen muss einfach bei uns höher sein. Das heißt also, wir lassen überwiegend einfach Elite-Weizensorten anbauen. Und wir gehen da sogar so weit, dass wir einfach sagen, es kommen ja Leute, ja, sie möchten jetzt das Pizzamehl, das Doppio Null. Und dann ist es einfach so, wir arbeiten da auch mit der Uni Hohenheim, mit dem Herrn Professor Dr. Longin zusammen, wo man einfach sagen kann, wieso ist jetzt diese Weizensorte aus Italien vielleicht so und so besser oder jetzt aus Frankreich, weil man möchte ein bestimmtes Baguette-Mehl haben. Und wir haben uns da wirklich, sag ich mir, einfach jetzt so ein bisschen spezialisiert, einfach Sorten anzubauen, damit wir, sage ich mir, auch so Qualitäten einfach erreichen, um einfach diesen hohen Anspruch gerecht zu werden. Weil wir natürlich einfach sagen, wir wollen jetzt nicht, dass tausende von Kilometern irgendwie das Getreide rumkutschiert wird, weil wir können das hier auch vor Ort. Und das ist, sage ich mal, das war jetzt vor Jahren schon mal eine Herausforderung, aber wir haben wirklich so gute Landwirte, die einfach mit Bodenqualitäten, Fruchtfolgen, wie jetzt einfach mit der Sortenauswahl, wir bringen da so tolle Qualitäten hin, damit wir einfach wirklich die Ansprüche einfach nach einem sage ich mal einfach Mehl für lange Teigführungen, dass wir das einfach wirklich ohne Probleme einfach schaffen und ohne irgendwelche Zusätze.
Kann ich dazu noch eine Anmerkung machen? Das ist ja der produzentenspezifische Sicht. Das ist völlig okay. Als Konsument, wenn ich in den Supermarkt gehe und gucke mir an, welche Mehle werden mir hier in Deutschland überhaupt angeboten, dann ist die Palette ja total eingeschränkt. Wie ich eben sagte, wir waren in Dänemark, gehe dort in Discounter rein und sehe in Dänemark in Discounter Tibu 00, Manitoba-Mehle. Die kommen zwar alle aus Italien, aber da ist es anscheinend so, neben den Standardmehlsorten, da ist es anscheinend so, dass die Konsumenten auch einen anderen Bedarf dort auswirken auf die Versorgung. Das heißt also, ich kriege die Mehle ja noch gar nicht. Ja, okay. Ich muss ja wirklich in speziellen Einzelhandel gehen und muss sie online bestellen.
Darf ich dazu vielleicht was sagen?
Ja, bitte, da ist es so.
Ich glaube einfach, dass in Dänemark wird ja einem sonst Obst und Gemüse in guter Qualität in Gold aufgewogen. Dass es das Mehl so gibt, kann ich mir vorstellen. Es gibt einfach nicht so tolles Brot dort zu kaufen. Und deswegen ist wahrscheinlich diese Hobbybäcker-Fraktion, zu der Sie ja auch gehören, die ist wahrscheinlich viel größer. Das wird sich bei uns entwickeln. Ich bin sicher, das wird es auch geben, wenn das noch stärker so wirklich so Freizeit-Beschäftigungscharakter hat, weil natürlich werden wir das nie so wie ein Profi machen. Also ich komme aus einer alten denkmalgeschützten Mühle, da haben wir noch so einen Holzbackofen in der Küche, über 100 Jahre alt, habe ich auch experimentiert, die Küche schier abgeflammt. Ich werde es nochmal starten. Aber da ist mir schon auch nochmal klar geworden, das ist ein sehr spezielles Wissen, was eben der Bäcker in seinem Betrieb hat. Der hat natürlich auch anderes Bäckergerät. Das ist so, wenn ich zu Du Steiner nebenan in Sulzburg gehe, dann esse ich anders, als wenn ich jetzt zu Hause für Gäste koche. Und so wie die Du's kriege ich das nicht hin. Und ich glaube auch, dass ich als Hobbybäcker das natürlich nie so hinkriege wie ein Bäcker, der jetzt so wie Sie in Düsseldorf einfach sich darauf spezialisiert haben, sehr viel Zeit jeden Tag sich damit beschäftigen, wo das einfach die Kernkompetenz ist. Und das finde ich ja eigentlich ganz in Ordnung.
Vielen Dank an Herrn Bauer in Weimar. Mhm. Frau Drax, Sie wollten noch was ergänzen.
Genau, ich möchte einfach noch mal dazu sagen, noch mit die Frage von Herrn Bauer. Es ist auf jeden Fall so, in Dänemark gibt es ja einfach nicht so viele Mehltypen. Natürlich auch nicht diese Brotkultur wie hier jetzt einfach in Deutschland, wo man sagen kann, zigtausende, 3000 Brotsorten. Und es ist ja auch so, ich meine, es ist ja regional auch total unterschiedlich. Also es heißt, es gibt ja in Norddeutschland ganz andere Brote als wie hier jetzt in Süddeutschland. Und der Verbraucher ist es natürlich auch ganz anders, der gewohnt. Aber jetzt nochmal auf Ihre Frage zu kommen. Also wir sage ich mal, wir haben uns total auf diese Sache einfach spezialisiert, weil die Leute einfach wirklich nach speziellen Spezi-Mehl fragen. Die wollen ein Pizzamehl haben, die wollen, es wird immer so alles ein bisschen internationaler, die wollen ein T65, weil ich jetzt in Frankreich war. Wir versuchen das einfach hier regional einfach zu produzieren, eben dann in bayerischer Variante, und das kommt immer mehr. Es ist wirklich so, diese Hobbybäckerschaft backt auch sehr leidenschaftlich. Also ich sage jetzt mal einfach, die Bäcker stellen ja auch, sage ich mal, auch sehr stark um. Die gehen mehr auf lange Teigführungen, die wollen das Sortiment verändern. Die sagen, wir wollen weg einfach von Backmischungen, von irgendwelchen Mehlbehandlungsmitteln. Und da tut sich, ehrlich gesagt, enorm was. Aber wenn man natürlich sagen kann, in den Supermärkten, die sind natürlich wirklich sehr, sehr schwach bestückt. Da ist natürlich nur das 405, vielleicht kriegt man noch ein 550 und eventuell noch ein Vollkorn. Ich denke jetzt mal, momentan ist auch so dieser Hype mit dem speziellen Pizzamehl, das kommt auch immer mehr. Ich denke mal, das hängt ja immer mit Angebot und Nachfrage zusammen. Ich kann mir vorstellen, die nächsten Jahre wird es da nochmal generell viel, viel mehr Auswahl geben. Aber es gibt natürlich auch unheimlich viele Mühlen, die darauf spezialisiert sind. Und da können Sie, sage ich mal, ob jetzt online oder vor Ort bei den Mühlen, also die deutschen Mühlen stehen schon bereit für diese, ja, für diese ganz verschiedenen Mehle. Also da tut sich wirklich sehr, sehr viel was. Aber natürlich, sage ich mal, einzelhandelsmäßig muss ich das schon auch so bestätigen, das sieht schon echt ein bisschen mager aus.
Das also ich finde im Bioladen. Antwort auf die Frage von Herrn Bauer. Frau von Kramm, ich möchte kurz vor den Nachrichten jetzt gerne noch Herrn Wegert mit einbeziehen, der uns in Ludwigsburg hört. Guten Morgen.
Morgen. Ich habe eine Frage zur Haltbarkeitmachung von Brot. Also wenn ich Brot zum Beispiel gebacken habe und ich esse dann zum Teil auch schon, wenn es ein bisschen angetrocknet ist. Aber meistens fängt es immer wieder ein bisschen an zu schimmeln. Was tue ich Brot am besten lagern?
Herr Dackweiler, was sagen Sie?
Also gerade wenn das Brot anfängt zu schimmeln, ist immer schwierig. Also da würde ich mal gucken, ob Sie eventuell einen Sauerteig mit einsetzen, um einfach durch den geringeren pH-Wert einfach schon ein schimmelfeindlicheres Milieu zu erschaffen. Ansonsten kann ich zur Brotlagerung sagen, was ich immer empfehle, ist ein Römertopf, wo der Deckel nicht lasiert ist. Das hat den Vorteil, dass wenn Sie ein Brot da reintun, wird am Anfang das Brot Feuchtigkeit abgeben. Und dieser nicht lasierte Deckel nimmt die Feuchtigkeit, die da frei wird, auf. Und wenn das Brot sozusagen alle Feuchtigkeit abgegeben hat, dann gleicht der Deckel das wieder aus. Und dadurch bekommen Sie da die längste Frischhaltung für ein Brot. Aber wenn Sie Schimmel haben, dann müssen Sie tatsächlich, würde ich nochmal in den Prozess selber schauen und gucken, ob Sie da vielleicht nochmal entweder einen Sauerteig einsetzen oder einen Schuss Essig mit reintun in den Teig, um einfach ein bisschen Säure reinzubringen. Damit verhindern Sie, dass Schimmel sich schnell ausbreitet.
Da fällt mir gerade auf, es hat uns ein Hörer eine E-Mail geschrieben, der backt selber mit 2 Kilogramm Mehl und einem Viertel Hefewürfel, und einem Esslöffel Obstessig über Nacht im Kühlschrank. Ist es das, was Sie meinen?
Ganz genau, ja.
Das wäre. Aber man könnte doch auch Zitronensaft nehmen, da hat man gleichzeitig die Ascorbinsäure, die natürlich auch beim Backen hilft.
Kann man genauso gut tun.
Herr Wegert, Dankeschön.
Es lag an einem Kühlschrank, das ist möglich.
Ja, aber nicht zu empfehlen. Also gerade im Kühlschrank ist das Klima, wo das Brot am schnellsten trocken oder alt wird.
Und so eine Witterung wie in der letzten Woche zum Beispiel, warmes Wetter, auch feuchtes Wetter, das beeinträchtigt doch auch die Haltbarkeit von Brot, ist jedenfalls meine Erfahrung, oder?
Ja, durchaus. Also gerade wenn man dann so spezielle Wetterlagen hat oder gerade auch schnelle Wetterumschwünge hat, dann kann es durchaus auch mal sein, dass ein Brot, dass dann Schimmel auftaucht. Ne? Aber jetzt, wenn man eine stabile Wetterlage hat, dann ist eigentlich der Römertopf wirklich die beste Alternative, um Brot zu lagern.
Herr Wegert, vielen Dank Ihnen für die Frage nach Ludwigshafen und ich begrüße Herrn Bohr, der in der Nähe von Trier wohnt. Guten Morgen.
Ja, moin ins Studio. Ich
Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie und sind gespannt auf Ihre Frage oder Anmerkung.
Wunderbar. Ja, wir selber haben landwirtschaftlichen Betrieb und haben in Weltspielich die Albert-Mühle auch schon mit Weizen beliefert und die regionale Vermarktung klappt wunderbar. Von daher bin ich von dem Programm hellauf begeistert. Nur uns machen im Moment so Vorgaben der Düngeverordnung Probleme. Und zwar schaffen wir nicht mehr genug Eiweiß in den Weizen reinzukriegen, damit die Mühle und anschließend die Bäckerei wirklich vernünftigen Backwaren hinbekommen. Über die ersten Jahre mit weniger Düngen ging das noch. Jetzt ist der Boden, der wird immer ausgelaugter. Jetzt schaffen wir, dieses Jahr haben wir nur Eiweißwerte von knapp 11,5 bis 12% Eiweiß hinbekommen. Und normalerweise werden so 13 gefordert im A-Bereich. Die Experten werden mit Sicherheit wissen, wie schwierig das wird. Nur ich will aus Sicht der Landwirtschaft mal darauf hinweisen, wenn wir weiterhin hier regional oder auch deutschlandweit E-Weizen und A-Weizen produzieren wollen, dann müssen wir auch wieder ein bisschen mehr düngen dürfen. Sonst wird das auf lange Sicht sehr, sehr schwierig werden, auch hier die Versorgung irgendwo sicherzustellen. Also bei uns im Betrieb wird das ein riesiges Problem.
Dankeschön, Herr Bohr. Ich gebe die Frage mal weiter zunächst an Frau Drax.
Genau, also die Herausforderungen haben wir natürlich auch. Ich muss natürlich dazu sagen, wie eben jetzt gerade der Landwirt geschildert hat mit dem niedrigen Proteinwert, der da heuer zustande gekommen ist, da muss man natürlich auch sagen, das ist ganz viel einfach der Witterung zu schulden. Wir haben natürlich unheimlich viel Regen gehabt, eine ganz lange Regenperiode und eigentlich in der Zeit, wo, sag ich mal, das Korn einfach Protein einlagert, hat einfach die Sonne gefehlt. Also das ist halt immer wirklich sehr, sehr schwierig. Letztes Jahr hatten wir einfach zu viel Sonne. Dann waren es wieder andere Faktoren, die nicht gepasst haben. Aber heuer war es halt wirklich eindeutig einfach zu viel Regen, zu wenig Sonne. Und das ist natürlich so, wo ich dann sage, da ist es auch wirklich vielleicht so, dass man sagen kann, auch wenn man in gewisser Weise düngt, sei es jetzt natürlich oder anderweitig, da kann natürlich irgendwo vielleicht viel Dünger dran sein, aber die Pflanze kann einfach diesen Stickstoff einfach nicht umsetzen in Protein. Und das lag jetzt, sage ich mal, wirklich bei uns eher im Süden wirklich an der Witterung. Und das hat man halt wirklich nicht im Griff. Und ich meine, das wird sowieso von Haus aus einfach mal eine Herausforderung. Auch da hat er schon recht, wie kommt man auf diese Werte? Aber da ist es auch so, wo man sagt, ich meine, man kann nicht immer nur vom Boden nehmen, sondern man muss halt auch in Zukunft vielleicht wirklich auch den Boden wieder mehr zurückgeben, ob es jetzt irgendwie mit einer gewissen Fruchtfolge ist oder mit Kleegras. Also ich denke, da sind natürlich die Landwirte schon sehr, sehr gefordert, das einfach so umzusetzen. Aber ich glaube einfach, dass man sagen kann, man muss wirklich vielleicht ein bisschen von diesem Massendenken fast weggehen. Ich meine, es ist ja auch so, dass man sagt,
Frau Drax, Entschuldigung, ich möchte kurz noch Herrn Dackweiler zu Wort kommen lassen. Ja. Der nickt schon die ganze Zeit.
Ja, okay.
Nee, also wie regeln Sie das mit Ihren Landwirten?
Genau, ich wollte nur kurz sagen, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, witterungstechnisch auch so eine Sache dann. Aber es sind viele Faktoren, die einfach zusammenspielen. Das, glaube ich, kann man jetzt vielleicht wirklich dann nicht in 2 Minuten einfach so erklären.
Das ist wohl so.
Ja, ich gebe gern weiter.
Sie sprechen mir aus dem Herzen. Letztendlich macht uns die Biolandwirtschaft das ja schon vor, wie das funktionieren kann. Durch Fruchtfolge, dadurch, dass man wirklich nicht immer den Boden komplett bebaut oder Getreide drauf anbaut. Das hat aber zur Folge, dass eben die Rohstoffe auch teurer werden. Und letztendlich müssen wir Deutschen eben uns auch überlegen, was sind wir bereit für unsere Lebensmittel und in welcher Qualität zu bezahlen. Das ist tatsächlich eben auch eine Frage, die eben in den Raum gestellt werden muss.
Thomas Meinhardt aus dem Telefonteam ist jetzt auch dabei und hat eine Reihe von Fragen mitgebracht. Welche
denn? Ja, und auch per E-Mail. Da schreibt Uli Weyer, die Typbezeichnung 405, je höher die Typenzahl, desto gröber. Das gefällt ihm nicht so ganz. Er sagt, je gröber, dann stecken mehr Schalenbestandteile im Mehl. Er sagt, je höher die Typenzahl, desto dunkler das Mehl ist.
Ist das so, Herr Dackweiler?
Also letztendlich ist das so auf jeden Fall, weil natürlich Also es hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, diese Typenzahl besagt ja immer, wie viel Asche übrig bleibt, wenn ich 100 Gramm Mehl verbrenne. Ne? Also jetzt gerade bei der Typenzahl 405, da bleiben dann eben 400, oder letztendlich wird das immer auf 100 Kilo hochskaliert, also da bleiben dann 405 Gramm Asche übrig und das sind eben die Mineralstoffe, die nicht verbrannt werden können. Sprich, umso höher die Typenzahl, umso mehr Asche habe ich übrig und umso dunkler wird natürlich dann auch das Mehl. Ob das jetzt grob geschrotet ist, jetzt ein Vollkornmehl, ja, oder ein Vollkornschrot oder fein vermahlen, das ist dann nochmal eine andere Frage, aber umso höher die Typenzahl, umso dunkler das Mehl. Von daher kann das, stimmt das vollkommen so.
Die Scheibe, die Sie zuerst abgeschnitten haben, war ja aus Vollkornmehl, aber sehr fein gemahlen und sieht auch sehr fein aus, aber dunkel.
Aber dunkel.
Ein Hörer, der selber backt, er sagt, er nimmt immer volles Korn, schrotet das selber in der Mühle, siebt es dann unter Umständen durch, dann wird es feiner für den Kuchenteig und das, was er ausgesiebt hat, nimmt er dann beim Brot wieder dazu. Und die Frage sagt, er nimmt eine geschlossene Mühle und er nimmt eine Steinmühle. Und der sagt, der Stein, der hat 25 Jahre gehalten, musste jetzt mal erneuert werden. Also, wenn man eine Mühle kauft zum selber backen, und das machen offensichtlich ganz viele, so wie ich das hier am Telefon gehört habe, Stein auf jeden Fall, geschlossenes System, was sagt das?
Also letztendlich gibt es ja da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, gerade wenn man dann eben mal auf Hobbybäcker-Seiten geht, da findet man ganz viele Möglichkeiten an Mühlentypen, aber gerade die Steinmühle ist natürlich die klassische Mühle. Wobei auch der Thermomix Mehl machen kann. Also gerade diese neueren Küchenmaschinen durch das Messer und durch das schnelle Schneiden kann dadurch auch tatsächlich Mehl hergestellt werden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten tatsächlich in der heutigen Zeit eben aus Getreide eben dann auch Mehl herzustellen.
Und geschlossenes System? Er sagt, das merkt man dann, wenn man es aufmacht, dann riecht es richtig gut.
Oh. Also das Problem ist, wenn ich mahle und kein geschlossenes System habe, dann wird es halt sehr staubig in der Küche.
Gut.
Besuch in Bonn bei Bäckermeister Max Kugel, den haben Sie eingangs schon gehört. Es ist früher Nachmittag. Das Backen ist für heute beendet und Kneter, Arbeitsflächen und Backöfen werden geputzt. In der Backstube liegen ein paar neue Mehlsäcke aufgestapelt und ich habe Max Kugel kürzlich gefragt, auf welche Sinne es ankommt, wenn er einen frischen Sack öffnet.
Wenn wir jetzt mal hier den Sack einfach aufreißen wollen, dann muss man den Moment erhaschen, wo quasi mit dem letzten Zipfel Papier noch ein bisschen Mehlstaub freigesetzt wird. Da muss die Nase dann ins Spiel kommen. Riechen, Fruchtigkeit des Mehls. Und wenn wir das mal reinschauen, das ist beim Dinkel eigentlich gar nicht untypisch. Wir sehen, es ist leicht klumpig. Und das ist ein ganz großer, also ein Indikator dafür, dass das Mehl einen hohen Anteil an Feuchtigkeit hat. Das heißt, es hat sehr viel geregnet, das Getreide konnte sehr viel Wasser aufnehmen und dementsprechend spiegelt sich das im Mehl wieder. Im nächsten Schritt, wenn ich jetzt hier den Sack aufhabe, dann gehe ich hier mit der Hand einmal rein und dann drücke ich meine Hand richtig dolle zu. Und dann öffne ich die und dann sieht man, dass es eben sehr viel Feuchtigkeit hat, sprich der Teig kann am Ende weniger Wasser aufnehmen. Und dann am Ende nehme ich mir auch gerne mal ein bisschen was im Mund und gucke einfach, wie ist der Geschmack auf der Zunge. Je nach Mehltype können Sie auch erkennen, wie viele Schalenanteile da noch drin sind, also wie fein das Vermahlen ist. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel beim Roggenvollkornmehl. Hier haben wir zwei verschiedene Chargennummern und wir haben heute vom Tag gewechselt und da ist genau die Situation eingetroffen, dass wir eben in dem einen Sack ein Roggenmehl haben. Ja, auch wenn ich jetzt hier reingreife, haben wir auch eine kleine Klumpenbildung, aber nicht so viel wie beim Dinkel. Das heißt, hier ist ein bisschen weniger Feuchtigkeit drin. Was aber ganz klar fühlbar ist, also wenn ich auch Mehl zwischen den Händen ein bisschen verreibe, dass da doch viel Schalenanteil mit drin ist. Ja? Also es ist ein Roggenvollkornmehl, das ist ganz, ganz fein vermahlen. Und wenn ich jetzt hier noch Schalenanteile drin habe, habe ich eine höhere Enzymatik hier im Mehl. Durch die Schalenanteile hat natürlich wieder der Sauerteig und der Teig Nahrung. Das wird dann eben abgefressen und dadurch arbeitet der Teig ein bisschen schneller. Hingegen habe ich jetzt hier in der neuen Charge ein Roggenvollkornmehl. Ja, wenn man genau hinschaut, unterscheidet sich das farblich sogar. Es ist ein bisschen heller, ja? Es ist auch wieder feiner. Das ist eben von Sack zu Sack, von Charge zu Charge wirklich großes Augenmerk gefragt ist, um noch Brot zu backen, was frei von jeglichen Zusatzstoffen ist, wo wir Bäcker auch nichts mehr zumischen und wirklich die reine Natur, die Erdigkeit des Getreides, daraus eine Komplexität im Brot zu schaffen, das ist das, was das Bäckerhandwerk mal war und das ist auch das, was wir mit dem Bäckerhandwerk wieder machen müssen.
Die Enzymatik, das ist das Leben im Mehl und was ist das im Einzelnen?
Die Enzymatik spiegelt eben das wider, wie lebendig das Getreide, das Mehl ist. Also sprich, das Getreide wird angebaut auf dem Feld, es regnet und dann ist dann der Prozess, dass das Getreide eben anfängt, langsam sich zu entwickeln, irgendwann vielleicht zu keimen. Davor müssen wir Halt machen, ja, das Getreide darf nicht keimen. Und wir brauchen das Leben, weil wenn wir ohne Backhefe arbeiten möchten, brauchen wir quasi die Bakterien, die im Sauerteig sind, die auch im Mehl sind, die wir dann immer wieder so bändigen und handhaben müssen, dass der Teig ideal arbeitet.
Jetzt haben Sie nebenbei diese beiden Roggensorten mit der Hand so ein bisschen vermischt. Das ist dann auch das, was Sie für das Backen des Brotes tun, oder?
Genau, also es ist schon so, dass die Chargen sich natürlich irgendwann überschneiden. Aber man muss eben aufpassen, alles im Blick haben, dass man kontinuierlich eine gleichbleibende Qualität hat.
Schmeckt man Mehlbehandlungsmittel oder andersherum, schmeckt man, dass Sie die nicht verwenden?
Wenn Sie außer das Lächeln, was Sie haben, wenn Sie ein Brot essen, nichts mehr in Erinnerung bleibt, dann ist es ein gutes Brot.
Das Lächeln beim Brotessen. Bäckermeister Max Kuhl arbeitet im Rheinland übrigens mit dem Mehl aus der oberbayerischen Draxmühle unseres Gastes Monika Drax. Und ich möchte noch einen Hörer begrüßen. Wolfgang Bartewes aus dem Saarland hat uns angerufen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich reingekommen bin. War schwierig. So, also ich habe mehrere Fragen. Ich versuche sehr schnell zu machen. Ich und meine Familie, wir backen Chapatis, also manchmal, wenn wir grillen oder so, dann nutzen wir immer die Holzkohle und stellen da eine Gusseisenpfanne drauf. Und wenn die dann so heiß ist, dass die Feuchtigkeit sicht, die man drauf macht, und dann mahlen wir mit einer Handgetreidemühle aus Steinmalwerk, klar. Das ist eine uralte Schnitzermühle, die ist ziemlich tief, ne? Das ist so ein Kunststoffbehälter, der fest zugeschraubt wird. Und dieses Mehl, das ich da gewinne, das riecht so fantastisch, wenn ich die Mühle aufmache, dass ich mich immer frage, warum die Bäcker nicht alle das Mehl mahlen an Ort und Stelle. Und das andere, ich mache da nichts dran, wie Wasser und Salz an dieses Mahlgut. Und das Mehl, das ich benutze, gewinne ich großteils aus Weizen. Ich mache immer Weizen dazu, also Weizenkörner, habe aber mit allem anderen experimentiert, mit Roggen und Dinkel, und die werden etwas lockerer, der Teig, wenn ich den anstatt mit Wasser, mit Mineralwasser, mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser anrühre. Und dann forme ich zu kleine Klöße, so Walnuss bis etwas größer, je nach Pfannengröße, und dann modellieren wir da so Fladen draus. Normalerweise nimmt man da ein Welja-Holz, so sagen wir Saarländer, ich kenne das hochdeutsche Wort gar nicht dafür. Und dann werden die in die heiße Pfanne gelegt. Und wenn sie sich lösen, werden sie umgedreht und ein bisschen festgedrückt, weil die sich ja so wölben. Und dann sieht man schon, das ist ja kaum 5 mm dick, das Endprodukt. Das ist also innerhalb weniger Minuten so heiß, dass es irgendwie schön aussieht, fein riecht. Und ich habe noch niemand dies angeboten, der nicht gesagt hat, fantastisch, so ein leckeres Gebäck hat er noch nie gegessen.
Ja, ich höre Ihre Begeisterung, denke auch selber, das ist wahrscheinlich köstlich.
Kann ich dazu was sagen?
Ja, natürlich.
Und zwar Chapati kommt ja einfach aus Indien, Pakistan. Und ich war letztes Jahr noch bei Freunden in Pakistan in der Küche. Und der Chapati-Teig, der ist den ganzen Tag in der Küche. Deshalb, der fermentiert auch schon. Und da wird immer nach Bedarf, das ist ja so die Beilage. Auf der anderen Seite ein Chapati, was irgendwie eine Stunde alt ist, das mag einfach keiner mehr so richtig essen. Das ist etwas, was à la minute ist. Aber dieses, dass es einfach der Teig da steht und steht und steht, das ist so der ewige Teig, das fand ich interessant. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich ist das klar, das fermentiert und dann kriegt es natürlich noch ein anderes Aroma und geht auch noch ein bisschen besser.
Herr Dagweiler.
Ja, also natürlich möchte ich als Brotsommelier da auch noch kurz ein Wort zu verlieren. Wenn wir Deutschen über Brot reden, dann haben wir natürlich immer diesen Brotleib im Hinterkopf, ne, diese typische Leib, von dem wir uns eine Scheibe runterschneiden. Man darf aber nicht vergessen, das meiste Brot, was auf der Welt gegessen wird, wenn man das mal zusammenfasst, dann ist es tatsächlich Fladenbrot. Und dieses Chapati zählt auch zur Familie der Fladenbrote. Ja, wenn wir jetzt nach Indien, wenn wir in die arabische Welt schauen, wenn wir auch in die Türkei schauen, da wird einfach sehr, sehr, sehr viel Fladenbrot gegessen. Und drum ist das einfach, wenn man das summiert, ist eben Fladenbrot die Brotsorte, die am meisten gegessen oder verzehrt oder genossen wird.
Nachteil, man kann sie nicht rumtragen. Der große Sieg des Brotes war ja, man konnte den Brotsack hochhängen und am nächsten Tag gab es immer noch was. Das Chapati muss immer frisch gemacht werden.
Vor- und Nachteil. Thomas Meinhardt.
Ja, ich habe früher sehr viel Brot mit Sauerteig gebacken, aber jetzt eine Glutenunverträglichkeit bekommen. Ich musste mich umstellen, schreibt Angela. Und nun kann ich inzwischen glutenfreie Brote selber herstellen. Aber was kann man dazu sagen? Was muss man dafür Korn nehmen?
Also Korn, also in vielen Supermärkten wird inzwischen glutenfreies Mehl angeboten, was oft dann auch eine Mehlmischung ist. Gerade aus was sehr gerne benutzt wird, ist Reis, ist Hirsemehl. Letztendlich gibt es auch glutenfreien Hafer, mit dem man Brot herstellen kann. Also das ist dann auch immer so ein bisschen eine Geschmackssache, was man gerne hat und was man verträgt. Da muss man tatsächlich ins Experimentieren gehen, weil gerade diese Unverträglichkeiten, die sind immer so individuell, dass einfach jeder auch für sich selber eben herausfinden muss, was er verträgt und was nicht.
Was sagt die Ernährungswissenschaftlerin dazu?
Ja, also wenn es eine echte Glutenunverträglichkeit ist, das muss man ein bisschen unterscheiden. Manchmal ist es ja auch eine Weizenunverträglichkeit, manchmal ist es auch eine Unverträglichkeit auf dieses schnell zu wenig fermentierte Getreide. Aber Gluten ist ja Weizeneiweiß. Und das, was eigentlich dieses Getreide so fantastisch prädestiniert zum Backen, das ist das Gluten. Und wenn das weg ist, dann muss man alle möglichen Tricks anwenden. Und da muss ich ehrlich sagen, gibt es Mischungen. Da sind eben nicht nur glutenfreies Hafer, aber Hafer geht eben deswegen allein auch nicht. Es ist Maismehl, es ist Reis. Es könnte auch Buchweizen sein, es sind Pseudogetreide. Aber natürlich muss man da mit Backpulver arbeiten. Man arbeitet auch mit Flohsamenschalen, die dann die Feuchtigkeit in diesem Gebäck binden. Aber es ist wirklich tricky und letzten Endes muss man zu Backpulver greifen, wenn man so eine Lockerheit haben will. Oder man müsste wahnsinnig viel Eier reinhauen, aber das will ja keiner. Also das ist zum Backen, ist es schwierig. Und da das selber rauszufinden, ist mühsam, das geht, aber es ist nicht so, es wird immer ein bisschen anders sein. Es ist nicht das Brot, was wir kennen.
Frau von Kramm, ich glaube, Herr Dackweiler hat noch eine Ergänzung, ist ein bisschen anderer Ansicht.
Also gerade mit Sauerteig kann man tatsächlich auch gute, schmackhafte, glutenfreie Brote herstellen. Ich tue es nicht, weil ich eine sehr kleine Backstube habe und ich eigentlich eine separate Produktion dafür bräuchte. Aber es wird auf jeden Fall ein Buch rauskommen, wo ich auch dann glutenfreie Rezepte eben präsentieren werde, die man auch gut zu Hause nachbacken kann, wo man wirklich schmackhafte Sauerteigbrote auf glutenfreiem Mehlbasis dann eben auch bekommt.
Also Hefe geht halt nicht, das ist klar.
Genau, Hefe geht nicht, aber Sauerteig funktioniert wunderbar.
Ja.
Eine Frage von Herbert Meyer per E-Mail. Ich backe unter anderem auch Weizentoastbrot mit klassischen Zutaten. Allerdings komme ich mit einem Vollkornmehlanteil von 60% aus oder ich komme nicht darüber hinaus. Dann, wenn ich darüber hinausgehe, dann müsste ich das Brot dicker schneiden und dann ist es kein gutes Toastbrot mehr. Welche Empfehlung haben wir für Herrn Meyer und seine Toastbrot-Problematik?
Also da gibt es jetzt sehr viele, dazu müsste ich das Rezept kennen, um da jetzt genauer drauf einzugehen. Wenn ich das so höre, also ich backe einen Dinkel-Vollkorntoast jeden Tag bei mir in der Backstube, das ist problemlos möglich. Vielleicht kann er das Toastbrot eben dann auch mal einen Tag liegen lassen, gerade wenn ein Brot eben dann ein bisschen älter ist, lässt sich auch besser schneiden und was natürlich auch extrem hilfreich ist, wenn man ein sehr gutes Brotmesser hat. Also ein stumpfes Messer, damit macht man ganz schnell auch ganz viel kaputt.
Ja, wie schaut es aus mit der Mehlbehandlung? Wenn man es länger lagern will oder Mehle, die man im Supermarkt kauft und die sind ja in der Regel länger gelagert, ist das irgendwie behandelt?
Frau Drax, was sind Mehlbehandlungsmittel und wozu braucht man sie?
es ist so, generell wird, sage ich mal, natürlich schon klassisch gerne Ascorbinsäure, Vitamin C, zugesetzt. Und es gibt natürlich leider, also das muss deklariert werden und leider müssen die Enzyme nicht deklariert werden. Das finde ich halt natürlich sehr, sehr schade. Man sagt denen natürlich auch oft ein sehr hohes Allergenpotenzial irgendwo nach. Und generell ist es einfach so, auf den Packungen schauen, dementsprechend einfach in der Mühle nochmal nachfragen, ob hier was eingesetzt wird. Also wie gesagt, bei uns ist ja 0,0 irgendwo im Einsatz. Und meines Erachtens, wenn man einfach auf gute Qualität zurückgreift, dann kann man sich im Endeffekt diese ganzen Mittelchen einfach sparen.
Frau von Kramm, was sagen Sie dazu?
Ja, also ich denke, was drin ist an Konservierungsmitteln, es ist so, je dunkler ein Mehl ist, desto höher der Vollkornanteil ist, desto schneller würde es verderben. Das war ja früher auch ein Vorteil des weißen Mehles, das enthielt wenig Fett auch vom Keim. Also im Keim des Getreidekorns ist ja das Fett und das Fett ist das, was die Haltbarkeit begrenzt, weil das wird irgendwann ranzig. Aber ich denke, in den Mengen, in denen ein Haushalt Mehl kauft und besorgt. Also ich, wenn das jetzt angebrochen ist, dann gebe ich das immer in leere Schraubgläser und schraube es zu. Dann habe ich es auch im Blick. Das Worst Case ist, dass eine Mehlmotte kommt. Das kann natürlich auch schon passieren im Geschäft. Das ist keine Garantie. Aber im Prinzip sollte ich halt so viel kaufen, wie ich brauche und keine großen Vorräte anlegen, denke ich.
Kerstin Jäger hört uns in München. Guten Tag, Frau Jäger.
Ja, hallo.
Bitte, was ist Ihre Frage?
Ja, ich experimentiere selber mit Brotbacken und da es so ist, wie der Ingenieur gesagt hat, irgendeine Komponente ist doch immer ein bisschen anders, ist mir nicht ganz klar, was das für einen Unterschied macht, ob ich beim Mischbrot, also ich arbeite mit dreistufig geführtem Sauerteig, wenn ich beim Mischbrot Dinkelmehl oder Weizenmehl nehme.
Herr Dackweiler.
Also erstmal Respekt, wenn Sie einen Drei-Stufen-Sauer machen, da sind Sie ja schon ganz schön tief in der Materie drin. Letztendlich macht das keinen allzu großen Unterschied, ob Sie jetzt Weizen oder Dinkel nehmen. Es kommt natürlich immer darauf an, was für einen Ausmalungsgrad Sie haben, wie hell oder wie hoch der Vollkornanteil ist. Aber im Prinzip können Sie ein Dinkelmehl 1:1 gegen Weizenmehl austauschen, müssen vielleicht einen kleinen Ticken bei der Schüttflüssigkeit darauf achten, den Teig einen Ticken fester halten. Aha. Wenn Sie ein reines Dinkelbrot machen, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn Sie jetzt ein Mischbrot machen, wo gerade der Roggenanteil höher ist wie der Weizen- oder beziehungsweise der Dinkelanteil, da können Sie ruhig auch mal mutig experimentieren und gucken, was Sie da für Ergebnisse erzielen.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass das halt auch der Dinkel also dann zu flacheren Broten führt und das hat man ja eh mit dem Roggen. Das Problem, dass die Brote dann so zusammen, also so flach auslaufen und dann dachte ich, ja, vielleicht sollte ich dann Weizenmehl nehmen, weil das halt dann ein bisschen fester zusammenhält. Ja. Aber Sie sagten ja gerade dann ein bisschen weniger, ein bisschen trockener führen dann.
Genau, also wichtig, also die Festigkeit ist ja ein Punkt, aber es kommt ja auch darauf an, dass der Teig richtig ausgeknetet ist, dass er die richtige Stehzeit hat. Das sind ja viele Komponente, die da auf einfließen, um ein gutes Brot tatsächlich dann selber backen zu können.
Und Kastenform oder einfach in der Form backen?
Würde natürlich auch funktionieren. Das ist, da hat man natürlich weniger Kruste dann und hat auch weniger Risiko.
Mhm. Frau Jäger, schönen Gruß nach München und einen guten Tag noch. Wir machen weiter mit Thomas Meinhardt.
Ja, und das geht weiter mit einer E-Mail von Herrn Arndt. In unserem Hofladen gibt es Gelbweizenmehl. Das soll irgendwie besser und gesünder sein. Wir nutzen es jetzt auch für die Pizza. Was ist Gelbweizenmehl?
Frau Drax, davon hatten Sie, glaube ich, auch schon gesprochen.
Genau. Also Gelbweizen ist auf jeden Fall eine alte Weizensorte, die einfach noch mehr Carotinoide, also sprich Gelbmehlstoffe, in sich hat. Man muss, sage ich mal, das so vergleichen wie so ein Stoff, der in der Karotte ist. Das ist so, dass eigentlich bei den normalen Sorten sind, sage ich mal, viele dieser Carotinoide einfach rausgezüchtet, weil man möchte ja, sage ich mal, weißeres Mehl haben. Aber, sage ich mal, dieser Carotinoidgehalt hat natürlich auch den Vorteil, dass er gesund ist für die, sage ich mal, für die Augen, für die Vitalität. Und er gibt natürlich eine gewisse Geschmacklichkeit einfach dem Brot. Es schmeckt einfach, sage ich mal, süßlicher und ist einfach, sage ich mal, eher gefälliger. Man kann, da sage ich mal, das ist, ich sage mal, es ist so ein bisschen wie so ein Hartweizen-Ersatz, der in sage ich mal, auf deutschem Boden oft angebaut wird. Und aber es sind wirklich ganz feine, milde, aromatische Gebäcke. Ich meine, davon gibt es ja auch Vollkornmehl oder dementsprechend auch helles 550. Und es lässt sich wirklich wunderbar verbacken, hat einen sehr feinen Geschmack.
Herr Barth schreibt, ich backe mein Schwarz- und Graubrot jetzt in einem Kombi-Dampfbackofen statt vorher in einem normalen Backofen. Mit dem Ergebnis bin ich recht glücklich, da die Brote gut aufgegangen sind. Also ein Kombi-Dampfbackofen, der hat ja mehr Feuchtigkeit.
Also die Feuchtigkeit ist gerade am Anfang des Backprozesses wichtig und extrem wichtig tatsächlich, gerade für die Kruste und das Volumen des Brotes. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, dass gerade am Anfang der Dampf dafür sorgt, dass eben die Kruste schneller verkleistert und dadurch eben den Gastrieb, also durch die Wärme, verdunstet natürlich Feuchtigkeit und drückt nach oben. Und durch die geschlossene Kruste kann das Gas dann nicht entweichen und drückt dann das Brot nochmal nach oben im Prinzip. Und dadurch bekommen wir natürlich ein schöneres Volumen und von daher ist dieser Dampf für uns extrem wichtig. Hat man keinen Dampfbackofen, kann man sich eine feuerfeste Schale unten in den Herd reinstellen und dann da eine Kelle Wasser mit dem Brot zusammen dann reingeben, muss dabei aber eben extrem aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Und gerade ist eben aber auch wichtig, dass nur am Anfang der Dampf da ist. Also nicht über den ganzen Backprozess hinweg, sondern wirklich nur die ersten 10 Minuten und dann wirklich den Dampf auch rausnehmen.
Wenn ich jetzt keinen guten Bäcker finde, und da hatten wir mehrere Anrufe, zwei Hörer auch, die blind sind und nicht so weit fahren können. Bekomme ich denn bei der Bäckerinnung oder bei der Handwerkskammer Tipps für Bäcker, die ganz traditionell backen? Kann ich da anrufen?
Also wir haben, das gibt einen Brotfinder oder einen Bäckerfinder vom Brotinstitut, vom Deutschen Brotinstitut, wo man eben dann nochmal, das Brotinstitut testet deutschlandweit die Bäckereien und da kann man dann nochmal nachlesen, welcher Bäcker wie gut bei diesen Brottests abgeschnitten hat. Und ansonsten kann man sich auf jeden Fall auch bei der Innung informieren. Die Mitarbeiter der Innung wissen auch, welcher Bäcker wie arbeitet in der Stadt und helfen da auch immer gerne weiter.
Ganz kurz zum Schluss noch, Brot mit einem guten Brotmesser selber schneiden, haben Sie gesagt. Es gibt auch viele, die lassen es beim Bäcker schneiden oder manche Bäcker machen es auch nicht. Das ist auch nicht zur Zufriedenheit der Kunden. Was kann man noch zum Brotschneiden sagen? Schneiden lassen oder selber schneiden?
Also wenn Sie mich fragen, immer selber schneiden, weil das einfach die Haltbarkeit oder die Frische des Brotes maximal verlängert. Sobald ich das Brot aufgeschnitten habe, fängt die Alterung einfach an und wird dann auch viel schneller trocken.
Es schmeckt auch besser,
wenn es mit der Hand schmeckt auch besser, ja. Mehl, Backen ist Typ- und Geschmackssache. Der Marktplatz geht für heute zu Ende. Vielen Dank unseren Gästen, der Müllerin Monika Drax, der Ernährungsfachfrau Dagmar von Kramm und dem Bäckermeister und Brotsommelier Johannes Dackweiler. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.